Jetzt geht das Forum in wirklich großen Schritten seinem Ende zu. Den Schlussakkord bekommt in diesem Jahr die österreichische Bundespolitik oder besser gesagt die Spitzenkandidaten der Nationalratswahl. Denn morgen Freitag wird hier am letzten Tag in Alpbach eine erste Elefantenrunde aller Parlamentsparteien stattfinden, die dann live zeitversetzt um 20.15 Uhr auf ORF3 ausgestrahlt wird. Wobei man dazu sagen muss, die Runde sieht jetzt ein wenig anders aus als ursprünglich geplant, denn eigentlich hätten die Spitzenkandidaten aufeinandertreffen sollen, doch ÖVP, FPÖ und SPÖ schicken nun eine weibliche Vertretung. Weil zuerst FPÖ-Chef Herbert Kickl seine Teilnahme abgesagt hat und stattdessen Susanne Fürst geschickt hat, wollte dann auch Bundeskanzler Karl Nehammer nicht mehr persönlich kommen und lässt sich nun von Verfassungsministerin und Europaministerin Caroline Edt-Stadler vertreten, die ja auch bereits schon Anfang dieser Woche in Alpbach zugegen war. Und auch SPÖ-Chef Andreas Babler hat nun, obwohl er ursprünglich zugesagt hat, entschieden, Jule Herr als seine Vertreterin in die Runde zu schicken. Nur NEOS-Chefin Beate Meindl-Reisinger und Grünen-Chef Werner Kogler kommen höchst persönlich. Moderiert wird die Runde von ORF3-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dietelbacher. Und die vielen Vertretungen haben zumindest den Effekt, dass diese Runde unter Garantie die weiblichste Elefantenrunde vor einer Nationalratswahl sein dürfte. Und das ist ja auch schon was.
Was in Alpbach wichtig ist.
And we all want to see results.
Der Pressepodcast aus Alpbach wird unterstützt von der Erste Group.
Hallo und herzlich willkommen bei Folge 9. Sagen noch ein vorletztes Mal Eva Winreuter
und Anna Wallner.
Während die Bundespolitik und vor allem die Landeshauptleute aus der Steiermark, Tirol und Niederösterreich in Alpbach immer gern ihr Gesicht zeigen, hat sich der Wiener Bürgermeister nur selten nach Alpbach verirrt. Das heißt aber nicht, dass keine Hauptstadtpolitiker kommen. SPÖ-Klimastadtrat Jürgen Czernohorski hat am Donnerstag etwa über die Wiener Klimaschutzpläne gesprochen. Dabei musste er sich am Podium aber auch die Frage gefallen lassen, wieso Wien zwar recht stolz auf seine Klimaschutzpläne ist und neuerdings auch von einer Stadt träumt, in der man keine Autos braucht, aber trotzdem Projekte wie die umstrittene Stadtstraße im Norden von Wien umsetzt.
Das stimmt und das tun wir auch. Also gerade was den Ausbau der Stadt im Norden betrifft, sind ja die Tatsachen folgende. Beispielsweise bevor die Seestadt überhaupt nur ein einziges Haus gekannt hat, war dort die U-Bahn. Es sind zwei zusätzliche Straßenbahnlinien gebaut worden. Wir planen Stadtteile grundsätzlich auch autofrei bei den neuen großen Stadtentwicklungsgebieten. Aber man muss Verständnis haben, dass eine Stadt, die derartig schnell wächst wie Wien, auch weiterhin Wohnraum brauchen wird. In dem Fall des Nordens von Wien sind 60.000 Menschen, die dann noch zusätzlich hinziehen werden. Und Hand aufs Herz, man braucht sich nur eine 60.000 Einwohner große Stadt irgendwo sonst in Österreich vorstellen. Die wäre erstens einmal fünfmal so groß, weil dort Boden versiegelt wird, was in Wien in dem Ausmaß überhaupt nicht vorkommt. Und zweitens hätte die natürlich auch eine Anbindung. Das heißt, ich glaube, man muss da einfach offen sagen, es gibt oft, und das ist in der Klimapolitik fast immer so, unterschiedliche Ziele, die man unter einen Hut bringen muss. Was die Mobilität betrifft, ist das wichtigste Ziel. Wir wollen Wien zu einer Stadt machen, in der man kein Auto braucht. Und das ist durch den öffentlichen Verkehr, der gerade massiv ausgebaut wird, Stichwort U2, U5-Ausbau und eben durch Stadtzentren innerhalb der Stadt, die eine 15-Minuten-Stadt, das Hingehen zum Park in kurzer Zeit etc. ermöglichen, möglich. Und grundsätzliche Logistikbedürfnisse etc. wird es auch in Zukunft brauchen.
Und gleich ganz visionär neue Stadtgebiete ohne Autos zu planen, das hat man sich aber dann doch nicht getraut.
Nein, ich möchte mit heißem Herzen sagen, Wien ist genau für diese Dinge ein großes Experiment. Es wird in Wien 0,2 Hektar am Tag Boden versiegelt. In Österreich sind es über 11. Wir haben ein Wachstum der Stadt hinbekommen bei gleichzeitigem Sichern des Grünraums von 52%. Wir machen da schon einiges richtig. Und was jetzt den Verkehr betrifft, ist genau diese Planung auch die Planung für eine Stadt mit so wenig Autos wie irgendwie möglich. Wenn man sich das durchrechnet, dann sind 15% Model Split unser Zielwert für 2040. Ein Zielwert, wo viele sagen, völlig unrealistisch, was ihr euch da vorgenommen habt. Wir haben es uns aber vorgenommen. Immer noch 15%. Und 15% von 60.000 zusätzlichen EinwohnerInnen in einem Stadtteil sind immer noch viele. viele Fahrten, die da gemacht werden. Ob das jetzt Lieferfahrten sind oder eben die wenigen Fahrten, die es dann immer noch geben wird, man muss da der Realität ins Auge schauen und das sozusagen auch abbilden, weil eine Stadt ist ja auch immer ein Ort, an dem man gerne wohnen soll und sich nicht pflanzt fühlen soll.
Aber blicken wir nun wieder auf das Forum. Meine Kollegin Anna Wallner hat Matthew Kanitschnik zum Gespräch getroffen. Der austroamerikanische Journalist ist Chef-Europakorrespondent für Politico in Berlin und schreibt regelmäßig über Österreich. Mit Kanitschnik kann man über viele Dinge sprechen. Den Ausgang der Europawahlen, die Wahlen in den USA oder Österreich und die Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern am kommenden Wochenende. Sie wollte zuerst aber wissen, auf welche Wahl er am Beginn dieses heißen politischen Herbstes besonders blickt.
Das ist genau richtig, was Sie sagen. Es wird ein heißer Herbst für mich und für alle Journalisten sein. Wobei ich vor allem gerade auf die USA schaue, weil für mich wird das wirklich sehr entscheidend sein. Also das ist die wichtigste Wahl, nicht nur dieses Jahr. Man könnte argumentieren, das wird die wichtigste Wahl unseres Lebens sein. Also insofern glaube ich, dass das eine sehr zentrale Rolle in den nächsten Wochen und Monaten spielen wird.
Stichwort USA, es war ja nicht unbedingt ein ruhiger Sommer. Trump-Attentat, dann wochenlange Hinschauen auf Joe Biden, eine desaströse Debatte, jetzt der Wechsel zu Harris. Was ist denn jetzt gerade Ihr Befund? Wie geht's da? Was kommt da noch bis zur Wahl am 5. November? Und wie schlagen sich die Demokraten da gerade?
Es ist jetzt deutlich geworden seit dem Parteitag, glaube ich, dass die Demokraten immer noch das Momentum haben, das sie nach dieser Entscheidung von Biden bekommen haben. Das ist eigentlich erstaunlich, dass es bislang keine Fehler seitens Harris oder Tim Walz, ihren Vizepräsidenten möglichen, gegeben hat. Also das haben, glaube ich, viele erwartet, dass dieser Höhenflug irgendwann einmal zu Ende gehen würde. Das haben wir aber bislang nicht gesehen und die Frage ist jetzt, ob das so bleiben wird, ob sie es schafft, bis zum Wahltag dieses Momentum aufrechtzuerhalten. Das wird ja sehr schwierig sein, wobei die Debatte, die jetzt bevorsteht mit Trump im September, auch eine Bewährungsprobe für sie sein wird. Wenn sie das schafft, glaube ich, dass sie sehr gute Chancen hat, Trump zu schlagen, aber das werden wir im November sehen.
Jetzt haben Sie gesagt, das ist vielleicht die wichtigste Wahl unseres Lebens. Wo würden wir in Europa die Auswirkungen der US-Wahl am meisten spüren?
Ich denke an erster Stelle bei der Sicherheit. Das wissen wir alle. Viele Europäer wollen es nicht wahrhaben, aber Europa ist ja völlig abhängig von den USA, wo es ja um Sicherheit geht. Nicht nur in Sachen Russland und NATO, das haben wir unlängst in Wien gesehen, bei dieser Taylor Swift-Geschichte. Ohne die CIA hätten die Österreicher überhaupt keine Indizien gehabt, dass etwas hier geplant worden ist. Also das sind Dinge, die halt vielleicht nicht so stark im Vordergrund stehen würden, wenn die USA oder wenn Trump gewinnen sollte. Wenn er sagt, ja, also was haben wir davon, wenn wir so stark mit Europa kooperieren? Es gibt, glaube ich, einen täglichen Austausch jetzt zum Beispiel zwischen den verschiedenen Nachrichtendiensten in Europa, vor allem zwischen Washington und Berlin zum Beispiel, NSA, das ist auch ein böses Wort in Europa, aber das ist eben die Stelle, die auf diese Attentate und diese Terroranschläge als erstes kommt und diese Informationen dann weiterleitet. Und wir profitieren ja alle davon. Also wenn es hier irgendwo ein Dissens gibt zwischen Europa und Washington unter Trump, davon wäre ja auszugehen, könnte es ja an dieser Stelle etwas schwierig werden. Mhm.
Ihr Fokus war im Frühjahr ja auch vor allem auf Österreich. Sie haben da diese große Recherche veröffentlicht, wie sich Putin und seine Leute ins österreichische Spionagenetz hineingearbeitet haben in den vergangenen Jahren und Wien so eine zentrale Rolle in der russischen Spionage gespielt hat. Unter dem Titel Putin hijacked Austria's spy service and now he's going after its government. tut Österreich genug, um das jetzt zu ändern? Und warum hat es im österreichischen Wahlkampf vor der Nationalratswahl eine relativ geringe Rolle?
Ja, ich glaube, das hat ja überhaupt keine Rolle gespielt. Das haben manche Parteien, ich glaube vor allem die Neos, haben versucht, das aufs Tapet zu bringen. Aber das wollen die Menschen nicht hören, weil die meisten Österreicher, glaube ich, immer noch gute Beziehungen zu Russland pflegen wollen. Diese Mentalität der Neutralität ist immer noch sehr stark. Das beeinflusst, glaube ich, auch dieses Thema. Ja? Also wir wollen halt die Russen nicht ärgern. Ja, wobei ich halte das für sehr gefährlich, wenn eine Partei, in diesem Fall die Freiheitliche Partei, offensichtlich sehr starke Verbindungen nach Moskau hat und hatte in den letzten Jahren. Da schaut man lieber weg. Das wird aber, wie gesagt, ob Trump gewinnt oder nicht, das wird, glaube ich, Folgen für das bilaterale Verhältnis zu den USA haben. Die Amerikaner waren bislang, glaube ich, relativ kulant. Aber es gibt ja immer wieder Beschwerden. Wir haben gesehen, also wie sehr Österreich also von diesen Nachrichtendiensten von den Amerikanern profitiert. Ich würde meinen, Österreich wäre gut beraten, diese Beziehungen zu Washington zu vertiefen. Und das wollen manche in der ÖVP zum Beispiel. Und nicht ja immer noch zu versuchen, diesen Spagat zwischen Washington und Moskau auf Recht zu erhalten. Es gibt etwas kritischere Stimmen in der ÖVP zum Beispiel, aber ja, also das bleibt kompliziert.
Aber die ÖVP ist ein gutes Stichwort. Sie haben gerade gesagt, also wir wissen ja jetzt aufgrund vieler Recherchen und auch Dinge, die ja schon länger bekannt sind, dass die FPÖ diese Nähe zu Russland besonders gesucht hat. Ja. Und Outcomes sind so Dinge wie Jan Marsalek, Wirecard, Egisto Ott, all diese Fälle. Aber Egisto Ott ist jetzt auch wieder auf freiem Fuß.
Entschuldigung, wir wissen ja, dass die Russen aktiv versucht haben, sich in der österreichischen Politik zu etablieren und sich da einzunisten. Also das hat ja eine andere Qualität und auch im Nachrichtendienst, im BVD und in der möglichen damaligen Nachfolgerorganisation, die geplant war vor Ibiza.
Aber die Frage ist für mich, warum sich zum Beispiel die ÖVP, wenn sie es jetzt auf so eine Art Zweikampf mit der FPÖ legt, das nicht stärker thematisiert. Also auch diese Gefahr mehr herausgreift, was passiert, wenn die FPÖ in der Regierung ist oder auch einfach nur Platz 1 ist, dass dieser Einfluss aus Russland hier möglicherweise immer noch besteht in Behörden wie BVD und so weiter. Ist das, weil sie selbst weiß, da gibt es Bilder wie ein ehemaliger Wirtschaftskammerpräsident, der mit Putin shakert vor laufenden Kameras?
Herr Leitl.
Genau. Oder ist das aus anderen Gründen?
Ich glaube, es gibt zwei Gründe. Erstens, also salopp gesagt, hat die ÖVP diesbezüglich auch Dreck am Stecken. Ich erwähne es ja immer wieder, wiederhole es immer wieder. Die ÖVP ist seit 1987 an der Regierung in Österreich beteiligt. Die meiste Zeit auch im Innenministerium, soweit ich mich erinnern kann. Also sie trägt doch eine sehr starke Mitverantwortung für diese kaputte Beziehung zu Russland, würde ich meinen. Und der zweite Punkt ist eben die wirtschaftliche Seite. Es gibt ja immer noch sehr starke Wirtschaftsbeziehungen nach Russland und es gibt immer Druck, glaube ich, von der Wirtschaft, von Unternehmen, die dort tätig sind, die Russen nicht zu vergräulen und so. Also das haben wir letztes Jahr zum Beispiel gesehen, wo, ich glaube, es war die Wirtschaftskammer in Moskau, eine Einladung rausgeschickt hat, um irgendwie einen Skiausflug in irgendeinem Park in der Nähe von Moskau zu machen, also während des Krieges. Also das ist wirklich ein bisschen problematisch für viele.
Das dann alles öffentlich wurde abgesagt.
Genau, es wurde ja abgesagt, aber allein der Ansatz, also dass jemand auf die Idee kommt, ja, Bände.
Aber dann gäbe es ja die anderen Parteien noch, Neos haben Sie jetzt schon erwähnt, aber auch die SPÖ und die Grünen ziehen das möglichst selten als Karte heraus. Ich meine, wie gesagt, wir sind am Anfang des heißen Wahlkampfs, für die ganzen Konfrontationen, die uns bevorstehen in den nächsten Wochen, haben wir noch nicht gesehen, wer weiß, ob es noch Thema wird, aber bis jetzt wirkt es nicht so.
Ja, weil ich glaube, die wissen, dass eine Mehrheit der Österreicher glaubt, dass man mit dieser Russlandpolitik gut gefahren ist, auch im Kalten Krieg. und dass man so oder so mit den Russen irgendwie auskommen muss. Und man versteckt sich hinter der Neutralität und die wissen, dass das, glaube ich, als Wahlkampfthema nicht verfängt. Ja? Und deswegen meiden sie das. Und das finde ich schade, weil es wäre ja schon wichtig, dass man darüber Klartext redet. Ich habe immer den Eindruck, also wenn ich mit Menschen in Österreich rede, dass man sich denkt, ja gut, also wir sind hier auf einer Insel, wir können uns irgendwie so raushalten aus all diesen Dingen, die in Europa passieren, in der Ukraine oder sonst wo. Das geht uns eigentlich nichts an, weil wir neutral sind. Ja. Aber so ist es nicht und ich glaube, Österreich wird unter zunehmendem Druck stehen, international hier Flagge zu zeigen. Und das hat man ein bisschen so insgeheim gemacht oder nicht so öffentlich. Es gibt zum Beispiel die Waffenlieferungen in die Ukraine, die über Österreich transportiert werden und so. Das mag die FPÖ nicht, aber das ist ja schon ein Zugeständnis, glaube ich, seitens der Regierung Richtung Washington und Richtung Europa, dass es gibt Leute hier, die verstehen, dass Österreich auch eine gewisse Verantwortung hat.
Jetzt haben Sie ganz, ganz aktuell einen Text geschrieben, Putins Next Coup, über die prorussische AfD, die am kommenden Wochenende bei 3 Landtagswahlen in Deutschland vermutlich sehr gut abschneiden wird, in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Und dass auch da Russland so stark versucht, Einfluss zu nehmen. Welche Auswirkungen hat denn das, wenn passiert, wovon man jetzt derzeit ausgeht, dass die AfD so stark, also im Osten Deutschlands so stark zunimmt?
Ich glaube, das wird einen enormen Einfluss haben, weil die AfD wird möglicherweise stärkste Kraft in allen 3 Bundesländern, vielleicht nur in 2, aber immerhin mit 30%. Das ist schon eine Ansage, wie Sie in Deutschland sagen. Und das wird ja dazu führen, dass die Russen, weil die AfD offen pro-russisch ist, der Herr Höcke, der Anführer der Partei in Thüringen zum Beispiel, hat gesagt, also wenn er zum Bundeskanzler gewählt wäre, würde er als erstes nach Moskau fliegen. Also die pflegen irgendwo dieses Image, sehr Putin-affin zu sein. Also die versuchen das nicht einmal zu verheimlichen, wie die FPÖ das manchmal macht. Ich glaube, das wird zu einem weiteren Dissens in der deutschen Gesellschaft führen, nicht nur was das Thema Migration anbelangt natürlich, aber auch was das Thema Russland angeht. Wenn die Hälfte, wenigstens geografisch, also Ostdeutschland ist mittlerweile viel kleiner als Westdeutschland, ich glaube, es ist nur ein Fünftel so groß, aber trotzdem, da sind so einige Bundesländer, das kann man irgendwie nicht ignorieren, wenn eine Mehrheit der Ostdeutschen offen pro-russisch ist und das sieht man jetzt leider. Die haben natürlich eine andere Geschichte, die haben andere Beweggründe als die Österreicher zum Beispiel, worüber wir gerade gesprochen haben. Es gibt, glaube ich, historische Gründe dafür, aber auch so ein bisschen eine Mentalität, ja, das aus dem Westen, das kommt ja alles irgendwie von oben herab, also wir wurden kolonisiert von den Westparteien, die jetzt am Sand sind, also es wird wahrscheinlich so sein, dass weder die Grünen noch die FDP überhaupt in diese regionalen Parlamente kommt, in die Landesparlamente im Osten. Das ist ja schon ein Armutszeugnis für diese Mitteparteien und die Sozialdemokraten liegen vielleicht bei 6-7% in manchen Ländern dort jetzt. Also da ist ja schon Feuer am Dach, gerade vor dem Hintergrund, dass es kriselt sowieso in der Bundesregierung in Deutschland. Diese 3 Parteien kommen nicht auf einen grünen Zweig. Es wird die Regierung dort in Berlin, glaube ich, weiter destabilisieren. Und es gibt eine Bundestagswahl natürlich nächstes Jahr im Herbst in Deutschland. Also das sind keine positiven Vorboten, sage ich mal so.
Den eben erwähnten Text über die russischen Connections der AfD aus dem Politico verlinken wir in den Shownotes dieser Folge. Und ich habe Matthew Kalnitschnik dann noch gefragt, wie er, der das Forum Alpbach seit Jahren regelmäßig besucht und hier immer wieder Diskussionen moderiert, übrigens auch in diesem Jahr, wie er also das Forum 2024 wahrnimmt.
Ich habe den Eindruck, dass die jungen Leute hier schon sehr motiviert sind. Das ist ja immer wieder interessant. Also die Studenten und Studentinnen, die Alpbach bevölkern, scheinen mir dieses Jahr besonders motiviert zu sein. Es gibt natürlich Themen, die sich sehr stark bewegen, wie Israel, Gaza oder Klima. Aber ich glaube, dieses Jahr das Thema Migration ist in aller Munde wieder, wegen den diversen Anschlägen, die wir leider erleben mussten in den letzten Tagen und Wochen. Also es gibt sehr heftige Diskussionen in Alpbach dieses Jahr.
Ja, vor allem hat man den Eindruck, die Jungen haben eine Stimme, sie nutzen die auch, sie kritisieren auch Zusammensetzungen von Panels und so weiter und sind da sehr aware. Also das ist schon eine Sache,
ja,
die mir stark auffällt, dass ich das in den letzten Jahren...
Durchaus sehr gut informiert. Also ich teile nicht immer ihre Meinungen, aber es ist schon, glaube ich, etwas Positives. Also das ist das, weil man sagt ja immer, also die jungen Leute, ja, also die interessieren sich nicht für Politik. Also das kann ich hier überhaupt nicht bestätigen.
Das Forum veranstaltet gemeinsam mit dem ORF eine erste Elefantenrunde morgen am Freitag, am letzten Tag des Forums. Jetzt habe ich mich gefragt, ob sich aus Ihrem Blickwinkel das Forum damit einen Gefallen tut, quasi die Bundespolitik hereinzulassen.
Ob das Forum sich damit einen Gefallen tut, weiß ich nicht. Ich finde es aber legitim, in diesen Tagen, wo der Fokus auf Österreich liegt und wo wir in einem Monat eine Wahl haben werden, eine Debatte darüber zu führen, vor allem mit Schwerpunkt Europa. Also das finde ich völlig in Ordnung und bin gespannt darauf, also was die verschiedenen Parteien zum Europakurs Österreichs zu signalisieren haben, weil das ist, glaube ich, für uns alle ein sehr, sehr wichtiges Thema, ein zentrales Thema. Bei allen Themen, die jetzt so hochkochen, ob Migration oder Klima, da kommt man an Europa nicht vorbei.
Ja, und um wie viel Europa es dann morgen bei der Runde wirklich gehen wird, werden wir ja sehen. Nämlich auch all jene, die nicht mehr in Alpbach sind, können das sehen, weil es läuft ja dann zur Primetime auf ORF 3. Eines ist in diesem Jahr jedenfalls aufgefallen. Die Bundespolitik blieb eher ein Randthema. Es waren zwar einige Minister da, von Martin Kocher bis Alma Sadic. Natürlich wurde hier auch auf und hinter den Bühnen viel über Gesetze und aktuell wichtige politische Themen diskutiert. Aber im Vergleich zu früheren Wahlkampfsommern blieb das Kleinklein und Hickhack unter den Parteien diesmal eher draußen. Das ist natürlich in erster Linie sehr angenehm, aber auch ein wenig seltsam. Denn keine Partei hat das Forum für große Wahlkampfauftritte genützt. Das hätte die Organisation des Forums wohl ohnehin nicht durchgehen lassen, aber es gab einmal eine Zeit, da war das anders. Wir erinnern uns noch an einen ÖVP-Bundeskanzler, der in Alpbach schon ganze Stadel gemietet hatte, um seinen Geburtstag zu feiern. Aber nicht, dass Sie glauben, die Politik war gar nicht zu Gast. Wie gesagt, Minister wie Martin Kocher oder Alma Sadic oder auch Caroline Edtstadler waren da, um auf Podien zu sprechen, oder eben auch Parteichefinnen wie Beate Meindl-Reisinger und Werner Kogler, die sich in Kamingesprächen nahbar gegeben haben. Und vom Wiener Klimastadtrat Jürgen Czernohorski haben wir ja zu Beginn der Folge auch schon gehört. Unerwartet war diese Woche angeblich der Besuch der grünen Klimaministerin Leonore Gewessler bei einem ÖBB-Mittagessen, wo sie sich dann auch aus dem Publikum kritisch eingebracht hat. Das soll für anwesende Zuhörer und ZuhörerInnen recht unterhaltsam gewesen sein, haben wir uns erzählen lassen. Wie das aber die Gastgeberin ÖBB gefunden hat, haben wir nicht in Erfahrung bringen können. Der ORF ist in diesem Jahr übrigens nicht nur Ausrichter dieser Elefantenrunde, um die es schon gegangen ist, sondern generell Partner des Forums, unter anderem eines Panels zum Thema Media Moments of Truth. Und am Donnerstagabend lädt der ORF zu einem Cocktailempfang im Büglerhof. Ein völlig apolitischer Höhepunkt für viele war am Mittwochabend sicher der Auftritt von Quantenphysiker und Nobelpreisträger Anton Zeilinger. Er hat hier beim Forum nochmal sein im Mai erschienenes Buch Einsteins Spuk über Teleportationen und weitere Mysterien der Quantenphysik vorgestellt
und moderiert hat das der französische Mathematiker Cédric Villani, der in diesem Jahr besonders präsent in Alpbach war.
Während sich beim Forum heute und morgen alles um Politik dreht, beschäftigt mich in diesen Tagen auch immer wieder die einfache Bevölkerung. Also wie sehen die Alpbacher das Forum und wo gibt es hier auch einen Austausch? Weil es eben nicht nur reicht, wenn man große Ideen in den Bergen hat, man muss sie auch umsetzen. Kaum etwas holt einem mehr auf den Boden der Realität zurück, wenn man nach einem Tag im Forum mit den Alpbachern redet und erzählt, was dort so besprochen wurde. Von sehr schlauem, bodenständigen Input und Zustimmung bis zu totaler Ablehnung, es ist alles dabei. Dass hier ein guter Austausch wahrscheinlich für alle sehr inspirierend wäre, steht außer Frage. Das Forum selbst bemüht sich regelmäßig um die Dorfbewohner, trotzdem funktioniert das nicht immer so einwandfrei. Die jungen Alpbacher zum Beispiel nehmen kaum am Forum teil, obwohl sie eigentlich sehr wenig zahlen müssten. Im Ort engagiert sich jetzt Renate Kandlin, um Dorf und Forum mehr zusammenzubringen. In jeder Hinsicht. Sie hat heuer eine Rede im Forum gehalten und den Stipendiatinnen und Stipendiaten zum Beispiel die Dorfgepflogenheiten erklärt. Etwa, dass man sich hier im Ort grüßt und dass Mülltrennung und Müllvermeidung den Alpbachern wirklich wichtig ist. Weil, das darf man nicht vergessen, das Forum ist wirtschaftlich wichtig für das Dorf, aber 4000 Besucher in einem 2500 Einwohnerort sind eben auch eine Belastung. Fürs nächste Jahr will Kandlin ein paar Veranstaltungen in die Wege leiten, um Dorfbewohner und Forum auch inhaltlich mehr zu verbinden.
Servus, ich bin die Renate Kandlin, ich arbeite in der Gemeinde, bin Klimaschutzbeauftragte, Mobilitätsbeauftragte und habe die Leitung von Recyclinghof und ich bin für die Blumen zuständig im Ort.
Sag, wie weit findet ihr denn das Dorf am Forum wieder? Wie weit funktioniert da der Austausch zwischen Forum und Dorfbewohner?
Der Austausch funktioniert eigentlich nicht sehr gut, weil meiner Ansicht nach ist so oft eine Hemmschwelle, dass die Alpbacher sagen, okay, jetzt kommen die Studierten oder die Gescheiten. Und deswegen ist die Mischung ist nicht sehr groß, leider.
Also es gab ja Veranstaltungen wie zum Beispiel das Brot und Butter, wo man versucht, irgendwie die Dorfbewohner reinzuholen, aber so ganz funktioniert es nicht.
Nein, es ist toll, dass das Forum das macht, das Brot und Butter oder der Food Market, was jetzt da gewesen ist. Aber das Problem ist einfach, dass die Leute, dass sie sich einfach nicht mischen. Gell? Bei einem Tisch hocken die ganzen Alpbacher und bei einem anderen Tisch hocken halt die anderen. Mhm. Und es ist irrsinnig schwierig, dass man die zusammenkriegt, dass man weiß, ich weiß auch noch nicht genau, ich habe jetzt auch noch nicht der Weisheit letzten Schluss.
Aber woran liegt es? Warum trauen sie sich nicht oder warum mischt sie sich nicht?
Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin sicher total weltoffen, ich bin viel gereist, ich kenne viele Leute international. Manche sind halt nur da gewesen und weiß nicht, fürchten sie sich, dass da die Leute, klingt jetzt blöd, dass die gescheiter sind, unter Anführungszeichen. Vielleicht ist da auch die Hemmschwelle, die Spruch, dass man, das ist die ganzen Seminare oder Vorträge sind nur auf Englisch oder das ist, die reden dann so gescheit und ich verstehe eh nichts. Ja, das kann sein, dass da eigentlich so eine Hemmschwelle da ist.
Du überlegst es, wie du es zusammenbringst.
Ja, ich überlege mir das jetzt. Ich habe mich heute schon getroffen mit den Vorständen für die verschiedenen Clubs, die österreichischen Clubs, weil es gibt einige. Und ja, es sind einige Ideen da, dass man das vielleicht auch eben im Club Tirol, dass man da mal anfängt, dass die kommen, dass man einmal einen Skitag oder was macht, dass man da auch verschiedene Vereine oder einfach Interessierte mal ins Boot holt. Dass man da so langsam anfängt und der eine dazu zum anderen und das so weitergeht. Und dann eben, dass man jetzt eben ein ganzes Jahr eigentlich Zeit hat zum Überlegen, Brainstorming, dass das ab nächsten Jahr vielleicht besser läuft.
Ja, so viel zu unserem heutigen Update aus Alpbach mit ganz schön viel Innenpolitik und Österreich. Es war schon das vorletzte. Wir melden uns nur noch einmal, und zwar morgen, bevor das Forum zu Ende geht und wir nach Hause fahren. Uns freut es aber immer noch, wenn Sie anderen von unserem Podcast erzählen oder den Link zu dieser oder anderen Folgen teilen. Danke fürs Aufdrehen und Zuhören. Bis morgen.
Was in Alpbach wichtig ist.
And we all want to see results.
Der Pressepodcast aus Alpbach wird unterstützt von der Erste Group.